Herzlich willkommen zur aktuellen Fahrt im Fahrtensprecher. Seien Sie live dabei, wie ich den Euro-Airport Basel-Mulhouse verlasse. Der liegt quasi an der französisch-schweizerischen Grenze und hat eben als Städteangaben Basel und Mulhouse. Und jetzt geht die Schranke auf. Der liegt eigentlich auf französischem Gebiet komplett, hat aber auch eine Schweizer Seite so mit Zoll im Flughafen und so. Und ich bin ein einziges Mal nur auf die Schweizer Seite gefahren. Damals war das wirklich so eine einzelne Straße, die von der Schweiz eingezäunt damals, wenn ich mich richtig entsinne, das ist schon sehr lange her, dorthin geführt hat. Also quasi so ein bisschen Schweizer Gebiet auf französischem Grund und Boden. Da es für die Passagiere egal ist, welche Seite sie benutzt zum Ankommen und Abfliegen, benutzen wir als Busunternehmen immer nur die französische Seite, denn für diese 3 Kilometer Schweiz, die wir ansonsten fahren würden, würden ja jedes Mal noch diese eigentlich 11, aber meistens 25 Franken Schwerverkehrsabgabe, die auf Schweizer Grund zu zahlen ist, anfallen. Deswegen kenne ich mich auf der französischen Seite deutlich besser aus als auf der schweizerischen. Aber wir kommen wirklich selten hierhin. Und inzwischen hat auch hier der Busparkplatz eine Schrankenanlage mit Parkschein und so, aber sehr moderaten Gebühren. Also ich habe jetzt quasi fürs Reinfahren und Ausladen quasi eine halbe Stunde bezahlen müssen, weil das die kleinste Stückelung wohl ist, und das kostete 2,40 Euro. 2,40 Euro, das ist in Frankfurt der Anteil der Parkgebühr, den sie fürs Drucken der Quittung berechnen, glaube ich. Ja, seit der letzten Folge hatte ich erfreulich viele Ausflugsfahrten, man möchte fast sagen Reisen. Und es wurden kurzfristig sogar noch mehr als geplant, denn es begab sich an einem Mittwoch, als ein mir persönlich bekannter Gästeführer aus der Region, weil er meine Telefonnummer noch hatte, meine Handynummer bei mir direkt anrief und meinte, ja, wir haben ja bei euch morgen die Ausflugsfahrt gebucht und ich wollte nur mal fragen, ob du der Fahrer bist. Ich war mir relativ sicher, dass wenn mir von unserem Busbuch für die besagte Woche eines bekannt war, dann, dass da keine Ausflugsfahrt mit diesem Gästeführer drin stand. Also habe ich gesagt, ja, also soweit ich weiß, bin das schon ich. Aber wunderbar, wenn ich dich gerade mal am Apparat habe, können wir gerade noch mal das Programm im Detail durchsprechen. Und so kam ich dann ans Reiseprogramm, habe dann mal beim Chef nachgefragt. Der wusste auch von nicht viel, also aber es ging, haben sie dann gemacht. Später hat sich dann rausgestellt, dass diese Ausflugsfahrt bei uns als Angebot angefragt war für 2 verschiedene Daten und dann wohl nie eine endgültige Bestätigung kam, welches der beiden Daten es denn sein sollte. Also ich möchte jetzt mal sagen, das Planungs-Upsi lag diesmal nicht bei uns. Die Fahrt ging dann mit einer Gruppe ausnahmslos freundlicher Menschen, die an 2 Stellen in Kehl eingestiegen sind. Erst nach Breisach, das ist eine Stadt ein bisschen südlich von Freiburg, direkt am Rhein gelegen, auch mit einer Rheinbrücke und mit einem schönen alten Münster, das über die Stadt drüber guckt. Da haben sie sich unter anderem das Münster angeschaut, waren später noch Mittagessen und danach ging es dann nach Riegel, das ist eine ebenfalls kleine Stadt, diesmal ein bisschen nördlich von Freiburg. Da gab es früher mal eine Brauerei und auf diesem ehemaligen Brauereigelände, da ist jetzt irgendwie eine Kunsthalle, wo man sich, wenn ich mich recht erinnere, Chagall anschaute. Ja, und danach ging es dann schon wieder zurück, also jetzt keine großen Herausforderungen, aber schön war es trotzdem. Am Tag drauf, da habe ich dann, glaube ich, mal wieder eine Seminargruppe unseres Stammkunden nach Frankfurt gebracht. Ja, ich meine, das wäre mein Programm für den Freitag gewesen. am Samstag in dieser Woche hatte ich dann frei, was mir ganz recht war. Denn es war zufällig auch der Tag, an dem sich mein persönlicher Zähler, was die Anzahl der vollständig durchlebten Lebensjahre um eins erhöht hat. Da war mir der freie Tag natürlich ganz recht. Morgens traf ich mich mit meinem Vater und meiner Stiefmutter zum Frühstücken in einem ortsansässigen Bäckereikaffee und am Nachmittag traf ich mich mit einigen Freunden und Bekannten zu einem kleinen geburtstäglichen Umtrunk. Das war dann auch sehr, sehr schön. Am Sonntag, da fuhr ich dann in zu recht früher Stunde mit einer Reiseleiterin wieder nach Frankfurt, um eine weitere Gruppe StudentInnen abzuholen. Keine allzu große Gruppe, ich glaube 18 Leute waren es. Die waren auch nur ein paar Tage in Straßburg, also die haben wir am Flughafen abgeholt, haben ihnen eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt und haben sie nach Straßburg in ein innenstadtnahes Hotel gebracht. Am Montag habe ich die dann nicht gesehen. Dafür am Dienstag, da gab es dann eine Ausflugsfahrt, die uns erst nach Freiburg führte. Da ging die Gruppe irgendwie zu einem Besuch im Uniklinikum. Ich konnte die Zeit dann nutzen, die Stadt mir ein bisschen anzusehen und nach der Mittagspause in Freiburg ging es dann noch nach Badenweiler, wo sie es auch irgendwie einen Besuchstermin hatten. Badenweiler ist ein bisschen südlich von Freiburg, so ein typischer alte Leute-Kurort und ich meine das in keiner Weise despektierlich, aber halt so hier mit Kuranwendungen und Thermalbad und schönem Stadtpark und so und vielen Cafés und dergleichen. Also wie gesagt, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber ich denke mal, Jugendfreizeiten werden dort eher weniger stattfinden. Und an diesem Tag war es auch tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich live über eine Klimademonstration gestolpert bin. In dem Fall keine Menschen, die sich auf der Fahrbahn oder auf irgendwelchen Kreuzungen angeklebt haben, sondern Menschen, die sich mit irgendwie Kletterausrüstung, Abseilausrüstung von einer Brücke abgeseilt haben über eine Kreuzung und die damit auch blockiert haben. Und als ich auch so gesehen habe, wie viel Polizeikräfte da dann unten standen, den Verkehr abgesichert haben oder die Leute gesichert haben und den Verkehr umgeleitet haben, also ich möchte hier keine Anleitungen geben, aber da kamen irgendwie 4, 5 Polizeibedienstete auf einen Protestierenden. Also das sollten sich vielleicht die nächsten Bankräuber auch mal überlegen, ob man die Polizei so anderweitig binden kann, ne? Wenn man irgendwie sowas plant, so eine Gruppe von 5 Freiwilligen, dann ist aber so ein Revier beschäftigt. Ne? Wie gesagt, keinerlei Anstiftungsgedanken. Ja, ach so, Frankfurter Flughafen, als ich da die Leute abgeholt habe oder als wir die Leute abgeholt haben, habe ich endlich mal dran gedacht, mal in den Flughafen reinzugehen wegen einer Wechselstube. Denn ich bekam schon vor einiger Zeit von irgendeinem US-amerikanischen Fahrgast ein Trinkgeld in Form von 20 US-Dollar, die seitdem in bar in meinem Geldbeutel wohnen. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich damit mehr anfangen, wenn ich die umwechsle in eine Währung, mit der ich im Alltag mehr zu tun habe, vorzugsweise Euro. Ich habe es dann doch wieder gelassen. Ich guck mal, irgendwann werde ich vielleicht mal zu einer Wechselstube kommen, wo kein Flughafen hinten dran ist. Oder ich kann es vielleicht mal bei irgendeinem meiner amerikanischen Fahrgäste gegen dessen Rest Euro-Barbestände tauschen oder so. Das habe ich dann ehrlich gesagt nicht ganz eingesehen. Also ich kenne an touristisch belebten Orten von Wechselstuben das Konzept. Ja, da kriegt man halt einen beschissenen Wechselkurs. Andere Wechselstuben, die haben dann wieder einen normalen Kurs und nehmen dafür eine Gebühr. Die Wechselstube am Frankfurter Flughafen, die hat einfach sich das Beste aus zwei Welten genommen und hat zu einem beschissenen Wechselkurs auch noch eine pauschale Gebühr von mehreren Euro für Kleinumtäusche berechnet. Die Gebühr wird keineswegs geringer, wenn du mehr umtauschst, sondern staffelt sich nach oben. Also ich hätte für meine 20 US-Dollar gerade mal irgendwie noch 10 Euro ausbezahlt bekommen. Und nö, das sehe ich dann doch nicht ein. Und falls sich jemand fragt, warum bringe ich das Geld nicht einfach zu meiner Bank und zahle es dort aufs Konto ein? Ja, so einen richtigen Wechselbetrieb haben ja kaum noch Banken, allein schon wegen der Gefahr von Falschgeld. Was aber viele Banken machen, ist, wenn du dort ein Girokonto hast, du kannst dann denen Fremdwährungen geben und die schicken es an die Landeszentralbank oder irgendwo hin, wo es geprüft wird, und wenn es dann dort für echt befunden wird, wird es dem Konto gut geschrieben. Wie gesagt, das machen einige Banken, wenn du dort ein Girokonto hast. Meine Bank macht es leider nicht, sodass mir dieser Weg leider verschlossen bleibt. Ja, an dem Wochenende, genauer gesagt an dem Tag, nachdem ich von meiner Frankfurtfahrt zurück war, war es dann auch schon so frühlingshaft, dass ich mich zur ersten kleinen Motorradrunde dieses Jahr aufgeschwungen habe. Es hat ein paar Versuche gebraucht, bis das Maschinchen nach dem Winterschlaf angesprungen ist, aber als es dann mal lief, lief es sehr gut. War jetzt auch keine große Runde und auch nur in der Ebene. Ich denke, im Schwarzwald wäre es schon noch ein bisschen arg kühl gewesen, aber so anderthalb Stunden durch die Ortenau, das ging schon. Ich kam dann auch an der Busgarage, wo auch mein Motorrad wohnt, wieder an, als es gerade so ganz leicht anfing zu dämmern. Und da hat man dann auch gemerkt, dass dann die frühlingshaften Temperaturen sehr schnell nachlassen. Also das war genau richtig, war aber auch mal wieder schön, das zu tun. Ja, die Gruppe, die nur ein paar Tage da war, die ich da in Frankfurt holte und nach Freiburg und Badenweiler brachte, brachte ich am Tag nach Freiburg und Badenweiler, am Mittwoch, dann schon zur Abreise nach Genf. Und während ich bei der Flughafenabholung, weil ich ja nicht wusste, wie lang die insgesamt überhaupt in Europa sind, vorsichtshalber den Gepäckanhänger mitnahm und beim Beladen des Gepäckanhängers dann aber auch schon so augenmaßtechnisch feststellte, naja, die Genffahrt, die können wir vielleicht ohne Gepäckanhänger in Angriff nehmen. Bin ich also ohne Gepäckanhänger morgens ans Hotel der Gruppe und habe angefangen, Tetris zu spielen, und es hat also wirklich exakt gepasst, inklusive dem kleinen Seitenkofferraum. Also vielleicht hätte ich noch zusätzlich eine kleine Aktentasche irgendwo unterbringen können, ansonsten war voll. Warum wir uns in der Firma einig waren, dass ich versuche, die Genffahrt ohne Anhänger zu machen, das hatte also von meinem Chef aus den Hauptgrund, dass wir ansonsten für den Anhänger eine Jahresautobahnvignette hätten kaufen müssen und aller Wahrscheinlichkeit nach auch keine zweite Gepäckfahrt in die Schweiz dieses Jahr gehabt hätten, weil wir da wirklich selten in letzter Zeit sind. Mein Grund, warum ich ohne Anhänger fahren wollte, war, dass ich mit Anhänger ja nur 80 fahren darf, ohne Anhänger hingegen 100. Und zumindest in der Schweiz halte ich mich schon sehr präzise an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil ein Übertreten dort nicht ganz billig ist. Und Genf ist immer so eine Sache. Man kommt in einer Lenkzeit meistens gerade so nach Genf und zurück. Da geht es aber wirklich um Minuten. Und deswegen war es mir eigentlich schon lieber, schneller unterwegs sein zu dürfen. Wobei sich mein Kollege schon auch darauf vorbereitet hat, dass er mich im schlimmsten Fall irgendwo auf der letzten halben Stunde auf dem Rückweg abgelöst hätte. Aber wenn es ohne geht, ist ja auch ganz gut. Und also, wie gesagt, Gepäck hat perfekt gepasst. Und dann habe ich also die Gruppe mit den entsprechenden Lenkpausen nach Genf gebracht und habe mich dann wieder auf den Heimweg gemacht und hatte sogar noch die Gelegenheit, auf dem Heimweg kurz zu tanken. Kurz bevor ich wieder in heimischen Gefilden war. Und kam dann mit einer Gesamtlenkzeit von 9 Stunden 54 Minuten von 10 erlaubten Stunden wieder daheim an, ohne abgelöst werden zu müssen, geworden zu sein. Ja, ansonsten hatte ich mal wieder Spaß mit Lieferdiensten. Ich hatte vor längerer Zeit zwei Dinge bestellt. Zum einen eine Tablet-Hülle und zum anderen eine Hollandöse. Nicht zu verwechseln mit der Hollandöse. Das ist eine Soße, die man aus Butter und Ei... Nee, Quatsch. Ich fahre ja im Ende des Monats in die Niederlande mit dem Wohnanhänger in den Urlaub. Und so ein Anhänger, der hat eine Bremse, die sich dadurch betätigt, dass quasi der Anhänger, wenn ich vorne bremse, auf das Zugfahrzeug aufschiebt und dadurch dann eben mechanisch die Bremse ausgelöst wird. Und diese Bremse hat dann auch einen Hebel zur Handbetätigung, dass man den Anhänger bremsen kann, wenn man ihn irgendwo geparkt hat. Und aus Sicherheitsgründen gibt es dann da so ein Stahlseil, das man in Deutschland zum Beispiel in einer Schlaufe über die Anhängerkupplung legt, üblicherweise. Das dient dazu, sollte der Anhänger jemals während der Fahrt vom Fahrzeug abspringen, dann zieht sich die Schlaufe zu, die Bremse wird gezogen und der Anhänger hält dann wenigstens an. und kullert nicht so ganz unkontrolliert in der Gegend rum. Und dann gibt es Länder in Europa, zum Beispiel die Niederlande, in denen ist es nicht erlaubt, das Bremsseil einfach nur so als Schlaufe über die Anhängerkupplung zu legen, denn es besteht eine sehr geringe Chance, dass wenn der Anhänger schon runterspringt, dass das Seil dann gleich mit runterspringt. Und deswegen muss man das dort irgendwo anders durchführen. Wenn das Auto irgendwo einen passenden Träger hat oder die Abschleppöse nah genug an der Anhängerkupplung sich befindet, kann man das verwenden. Und wenn dem nicht der Fall ist, so wie bei mir, dann hat der Zubehörhandel so Nachrüstösen parat, die man also mit Schrauben an der Anhängerkupplung befestigt, um dann da eben dieses Bremsseil durchzuführen. Und das nennt sich umgangssprachlich die Hollandöse. Mit dem Suchbegriff findet man auch das Ding gleich bei eBay und sonst wo. Diese beiden Dinge hatte ich bestellt und beide kamen nicht an. Recherchen haben dann ergeben, dass also die Hollandöse vom Versender mit GLS verschickt worden ist und GLS es im Hausflur abgelegt hat, laut Eigenaussage der Sendungsverfolgung. Was in einem Haus mit 44 Wohnungen, über 100 Bewohnenden und sehr viel Besuchsverkehr tagsüber eine ganz tolle Idee ist. Ich habe auch nie eine Abstellerlaubnis erteilt und habe das Ding auch wirklich nicht bekommen. Die Tablet-Hülle, die sollte als Großbrief kommen oder Maxi-Brief und kam auch nicht an, was mich schon mehr verwundert hat. Denn unsere Postbotin ist sehr zuverlässig und die legt eigentlich nichts im Hausflur ab. Wenn es nicht in den Briefkasten passt, dann kommt es entweder in eine Packstation oder in eine Filiale und man hat so ein Kärtchen im Briefkasten, dass man es dann abholen kann. Dem war nicht so. Als dann beides über eine Woche überfällig war, habe ich mal einen Zettel in den Hausflur gehängt an die Eingangstüre. Hier, liebe Nachbarn, hat zufällig jemand was für mich angenommen. Ich vermisse da was. Da habe ich dann von einem Nachbarn eine Rückmeldung bekommen, der meinte, ja, also er hat mal tagsüber ein Päckchen neben den Werbeprospekten liegen sehen, und aber irgendwann ein paar Stunden später war das dann weg. Und ich so, ja, wunderschön. Und dann hat jetzt irgendjemand eine Hollandöse. Ich immer noch nicht. Als dann eine weitere Woche verstrichen war, habe ich mich dann mal mit den beiden eBay-Händlern in Verbindung gesetzt und habe also wahrheitsgemäß angegeben, hier ist nicht angekommen. Der Ösenhändler, der wollte dann wissen, willst du sie nochmal oder willst du eine Rückerstattung? Habe mich dann für die Rückerstattung entschieden und gedacht, ich kaufe sie dann doch lieber irgendwo vor Ort. Und der Tablet-Hüllenhändler, der schrieb mir dann, er würde mir sie ja zwar gerne nochmal schicken, aber er hat sie nicht mehr vorrätig und hat deswegen automatisch eine Rückerstattung veranlasst. Beide Rückerstattungen kamen dann am nächsten Tag schon wieder an bei PayPal, sodass ich da zumindest mal über den Service nichts sagen kann. Ich vermute mal, der mit der Öse wird sich dann das Geld von GLS zurückholen, wenn er es versichert verschickt hat. Und wie gesagt, dass der Brief nicht ankam, das hat mich eher gewundert. Aber nur kurz, denn bereits am Tag, nachdem die beiden Rückerstattungen angekommen waren, klingelte es abends bei mir und es war eine Nachbarin, die meine Tablethülle in der Hand hatte und also um Entschuldigung gebeten hat. Sie hatte sie wohl angenommen und war dann aber in Urlaub gefahren, ein paar Tage später. Und ich hatte sie wohl nicht abgeholt. Sie ging wohl davon aus, dass unsere Postbotin mir einen Zettel in den Briefkasten legt, wie sie es meistens tut, hier liegt bei XY. Das war nicht der Fall. Dadurch wusste ich nicht, wo es liegt. Und bei 44 Wohnungen ist es jetzt auch, sage ich mal, nicht zielführend, alle einzeln zu fragen. Und so kam dann die Tablet-Hülle doch noch bei mir an. Was mich sehr gefreut hat, und es ist wirklich eine schöne Hülle, und ich habe mich selbstverständlich beim Tablet-Hüllenhändler nochmal gemeldet, von wegen, witzige Sache, ist jetzt doch gekommen. Gib mir mal eine Kontonummer, dass ich dir das Geld wieder überweisen kann, weil so ehrlich sollte man dann ja schon sein, find ich jedenfalls. Die Hollandöse, die habe ich dann bei unserer nahegelegenen Filiale von Fritz Berger, hier Campingzubehörladen, gekauft. Die war sogar ein bisschen günstiger als online. Allerdings habe ich dann gleich noch zwei, drei andere Kleinigkeiten mitgekauft, weil ich noch irgendwo einen 5-Euro-Gutschein rumfahren hatte, der aber erst ab 30 Euro Einkaufswert einzulösen war, und ich auch noch irgendwo einen Geburtstagsgutschein rumfahren hatte für eine gratis Blech-Email-Tasse, auch ab 30 Euro Einkaufswert. Also habe ich einfach mal noch Kleinigkeiten dazu gekauft, bis ich diese beiden Gutscheine dann auch einlösen konnte. Also jetzt keinen Verlegenheitsscheiß, sondern Sachen, die ich sowieso nach und nach brauchen würde. Also zum Beispiel Sanitärflüssigkeit hier für das Porta Potti. Das ist ja jetzt nicht so verderblich, als dass man sich da nicht auch einen kleinen Vorrat anlegen könnte. Und jetzt bin ich eben glücklicher Besitzer einer Hollandöse, die bereits montiert ist, einer Tablethülle und einer emaillierten Blechtasse. Ich bin ja sowieso Freund dieser Art von Tassen, also benutze ich auch im Alltag jeden Morgen zu Hause für meinen Kaffee. Und von denen kann man nie genug haben. Ja, vergangenen Samstag, da stand dann eine Elsass-Rundfahrt mit zwei Studentengruppen an, deswegen auch mit einem großen Bus. Es war die übliche Runde aus der Hochkönigsburg, Ribeauvillet und der KZ-Gedenkstätte Natzweiler-Strutthof. Und am Sonntag in aller Frühe bin ich dann mit der kleineren der beiden Gruppen zu einer dreitägigen Brüsselfahrt aufgebrochen. Also auch das in der üblichen Konstellation. Wir fuhren also früh morgens am Sonntag los und dann erstmal in die Nähe von Verdun, wo sich die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs befinden, wo sich die Gruppe dann mit einem Guide eine der Militärbefestigungen angeschaut hat und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ich war jetzt schon so oft mit Gruppen bei Verdun, aber mit dem Bus machst du doch immer nur dieselben zwei, drei Sachen. Also ich will da auch irgendwann mal ein paar Tage privat verbringen und mir auch einfach mal diese ganzen kleineren Gedenkstätten und Überbleibsel anschauen. Ja, von den Schlachtfeldern sollte es dann weiter nach Belgien gehen. Da fährt man so ein ganzes Stück Landstraßen und hat aber dann auf dem Weg zur belgischen Grenze zweimal die Möglichkeit, bei einer Totaltankstelle zu tanken, was eben mit meiner Tankkarte, die ich da geschäftlich habe, korrespondiert. Denn mein Chef, der mag es am liebsten, wenn ich in Deutschland oder Frankreich tanke. In diesen beiden Ländern können wir nämlich die Mehrwertsteuer erstattet bekommen. In Verdun selber, in der Stadt, ist auch noch eine Totaltankstelle. Aber wenn man von den Schlachtfeldern Richtung Belgien losfährt, kommt man eigentlich in Verdun nicht mehr durch, weil also eine andere Strecke wesentlich schneller und kürzer geht. Und in Erwartung dieser Tankmöglichkeit bin ich auch morgens nicht mit ganz vollem Tank losgefahren. Also ich habe gesehen, das, was da drin ist, reicht auf jeden Fall noch bis zu einer dieser beiden Tankstellen. Alles gut. Und wie groß war dann meine Überraschung, als die erste der beiden Totaltankstellen auf dem Weg im Moment komplett geschlossen ist wegen Umbau. Und die zweite ist eigentlich mehr so eine Doppelzapfsäule an einem Autohaus direkt an der Grenze mit einem Tankautomaten, alles schon ein bisschen älter. Ja, da war der Tankautomat außer Betrieb. Ich musste also dieses Mal tatsächlich dann doch in Belgien tanken für die Rückreise. Tut mir ja traurig, aber ließ sich nicht vermeiden. Aber dieser Umbau wird ja hoffentlich auch nicht ewig dauern. Ja, in Brüssel angekommen, waren wir also diesmal in einem Hotel, das wir so auch noch nie angesteuert hatten. Es war mal wieder ein Novotel, also quasi die etwas luxuriösere Variante vom Ibis. Allerdings das, was ganz nah an der Grand Place liegt und nicht das, was an der Place Sainte-Catherine liegt, wo wir sonst sind. Und für die zentrale Lage kam man mit dem Bus erstaunlich gut hin. Also ein- und ausladen sollte schon schnell gehen, denn eigentlich blockiert man den Taxistand, wenn man dort anhält. Aber da sind die Brüsseler Taxifahrer relativ friedlich, solange man sich beeilt. Und ja, die Novotel, die sind schon ein bisschen luxuriöser als die Ibis, aber also im Hinblick darauf, dass die Zimmer etwas größer sind, dass das Bad nicht so beengt ist und dass halt irgendwo ein Kühlschrank im Zimmer steht und ein Wasserkocher und hier so ein bisschen Teebeutel und Instant-Kaffee. Das ist schon alles ganz nett. Andererseits mache ich mir ja immer einen Spaß draus und schaue auf diesen Aushang an der Zimmertüre, der zumindest im französischsprachigen Raum recht gebräuchlich ist. In Deutschland weiß ich es jetzt gar nicht, wo der Höchstpreis für das Zimmer draufsteht. Und mir ist durchaus bewusst, dass der Höchstpreis vermutlich nur in selteneren Fällen wirklich berechnet wird. Vermutlich, wenn irgendwelche Großveranstaltungen sind und jemand auf den letzten Drücker kommt. Und mir ist auch durchaus bewusst, dass der Reiseveranstalter, für den ich gefahren bin, höchstwahrscheinlich besondere Konditionen hat, weil der halt immer wieder Gruppen dorthin bringt. Nichtsdestotrotz kann man wohl davon ausgehen, dass auch der realistisch zu zahlende Preis zu einem gewissen Zeitpunkt bei einem Hotel, wo der Zimmerhöchstpreis, ich sage jetzt mal, bei 80 Euro liegt, geringer ist als bei einem Hotel, wo der Zimmerhöchstpreis bei 200 Euro liegt. Und der angezeigte Höchstpreis für das Zimmer, das ich bewohnt habe in diesem Novotel, der lag mal einfach bei schlanken 520 Euro pro Nacht. Das ist also ziemlich präzise das, was ich zu Hause für meine Wohnung warm im Monat bezahle. Und da habe ich dann schon ein bisschen staunend geschaut. Also der Preis hatte auch noch eine andere Gemeinsamkeit mit meiner Warmmiete für meine Wohnung zu Hause. Er verstand sich ohne Frühstück. Ja, ich habe dann den Sonntagabend und meinen freien Montag wie üblich in Brüssel verbracht, indem ich mich einfach habe durch die Stadt treiben lassen. Ein bisschen zu Fuß, ein bisschen mit den Öffis. Die Leihfahrräder standen mir dieses Mal nicht zur Verfügung. Aus einem Grund, den ich vorher gar nicht bedacht habe. Ich habe mich ja zum Jahresbeginn erfolgreich von meiner Kreditkarte befreit. Allerdings ist die Karte, die bei meinem Geschäftskonto hier für den Getränkeverkauf dabei ist, verhält sich wie eine Mastercard auf Guthabenbasis. Sodass ich mir dachte, eigentlich sollte es ja kein Problem sein, mir wieder so einen Tages- oder Wochenpass für die Leihfahrräder zu besorgen. Woran ich nicht gedacht habe, war, dass ja nicht nur dieser 1,50 Euro für einen Tagespass abgebucht wird, sondern auch eine Kaution von 200 Euro geblockt wird für den Fall, dass du dein Leihfahrrad nicht zurückbringst oder es kaputt machst oder so. Und da sich auf dem Konto zurzeit weniger als 200 Euro befunden haben, war es mir also nicht möglich, damit so einen Velopass zu besorgen. Naja, war jetzt kein Drama. Ich bin mit Bus und Straßenbahn auch sehr gut durch die Stadt gekommen. Am Dienstag, da haben wir dann das Hotel so gegen 10:30 verlassen, haben die paar wenigen Koffer eingeladen und sind dann erstmal ins Europaviertel, wo sie noch einen Besuchstermin hatten. Und von dort ging es dann weiter zur NATO, wo sie ebenfalls einen Besuchstermin hatten. Und jetzt gab es drei in der Gruppe, die also die NATO nicht mitbesucht haben. Die gehörten nämlich eigentlich zu einer anderen Studentengruppe und hatten sich sehr kurzfristig entschlossen, nach Brüssel mitzufahren, weswegen es dann nicht mehr möglich war, sie auf die Besuchsliste für die NATO zu setzen, weil das zu knapp war. Mit denen hatten wir dann vereinbart, ja, also der NATO-Besuch, der soll zwischen 5:30 zu Ende sein. Da die NATO relativ nah an der Ringautobahn liegt, wäre es toll, wenn ihr euch mit den Öffis so zur NATO bewegen würdet, dass ihr da spätestens um 5 Uhr seid. Das haben sie also auch fest versprochen. Weil also im Bereich um die NATO rum, da ist jetzt, also das ist wirklich Stadtrand, da ist jetzt so nicht viel zu tun im Sinne von irgendwas angucken oder so. Deswegen wollten die drei nicht gleich mit rausfahren. Der Besuch, der hat ja dann doch über 4 Stunden gedauert. Und kurz bevor der Gruppenbesuch zu Ende war, hat sich also bei der Koordinatorin schon abgezeichnet, irgendwie stehen die am falschen Eingang oder was weiß ich. Also ich habe sie nicht gesehen, die drei, die haben mich nicht gesehen. Und irgendwann kam dann meine Gruppe raus, die drei waren noch nicht da und irgendwann wurde dann ein Standort geschickt. Und also ich fand es echt erstaunlich, wie die das fertiggebracht haben, sich so zu verlaufen. Weil die NATO ist jetzt schon was in den gängigen Kartendiensten, die man so auf dem Smartphone hat, relativ präzise eingezeichnet ist. Und direkt vor der Haustür sind mehrere Tramhaltestellen. Und die drei, die waren also irgendwo in einem Wohngebiet vor einer Tankstelle, an der Bushaltestelle gesessen, ein paar Kilometer entfernt. Also wie gesagt, ich sage das ganz ohne Häme. Das würde mich echt interessieren, wie sie das fertiggebracht haben. Aber wir haben sie gefunden. Und bei der Tankstelle handelte es sich zufällig um eine Total und ich hatte noch nicht für die Rückfahrt getankt. Aber die Reserveleuchte war schon angegangen, sodass ich den kleinen Ausflug dann genutzt habe, um gleich noch für die Rückfahrt zu füllen. Und so sind wir dann mit leichter Verspätung abends losgekommen, haben unterwegs an der Raststätte in Luxemburg unsere Lenkpause gemacht und waren kurz vor Mitternacht dann wieder am Chateau. Ich bin dann noch schnell wieder volltanken gefahren und habe den Bus in die Garage gestellt und war dann so gegen 12:30 etwa dort fertig. Hatte am nächsten Tag dann frei, also gestern, und heute Morgen dann eben Frühschicht, denn die Abfahrtszeit der Gruppe an der Schule, deren AustauschschülerInnen ich da eben zum Flughafen gefahren habe, hat es erforderlich gemacht, dass ich meine Wohnung mit dem Fahrrad gegen 4.45 Uhr verlassen habe. Dafür wird es dann wohl heute auch einen etwas früheren Feierabend geben. Ich gehe mal davon aus, dass ich mittags noch irgendwo bei der Schülerbeförderung mitwurschtel. Und morgen, da geht es dann tatsächlich schon wieder für 2 Übernachtungen nach Brüssel. Diesmal mit der größeren der beiden Gruppen. Ja, ansonsten, ach so, ja, hier mein Wohnwagen. An dem sind ja immer noch ein paar Reparaturen an den Gasgeräten, Heizung, Kühlschrank und so, auszuführen. Ich war damit bei einem regionalen Camping-Reparatur-, Verkaufs- und Zubehörbetrieb. Ich will jetzt keine echten Namen nennen. Hier im Podcast soll die Firma Camping Schneckenberger genannt werden. Die Namenswahl erklärt sich dann hoffentlich aus der Geschichte. Denn direkt nach Kauf Anfang Oktober habe ich also eine ausführliche Mail an die Firma Schneckenberger geschrieben mit einer Beschreibung, was ich habe und was ich gern hätte. Und darauf kam keine Antwort. Also habe ich dann irgendwie 2 Wochen später versucht anzurufen. Da ging jetzt auch nicht sofort beim ersten Versuch jemand ans Telefon während der Öffnungszeiten, aber irgendwann habe ich jemanden am Telefon erwischt. Und dann hieß es, ja, irgendwie Ende November war es, glaube ich. Da gucken wir uns das mal an. Ende November bin ich also dann mit dem Wohnwagen dorthin gefahren. Man schaute sich alles an und stellte direkt fest, oh, das ist ja noch ein System, dessen Gasdruck 50 Millibar beträgt. Bei den neueren ist wohl 30 inzwischen üblich. Da haben wir die passenden Teile gar nicht da, aber die sollten jetzt jeden Tag kommen. Und wenn die da sind, dann rufen wir an und dann gucken wir weiter. Und so wurde es Nikolaus, Weihnachten, Silvester, Neujahr und Dreikönig. Und in der Woche nach Dreikönig habe ich dann mal bei der Firma Schneckenberger angerufen und gefragt, ob denn die 50 Millibar Einrichtung inzwischen eingetroffen sei. Und dann meinte der Herr am Telefon gleich, ja, ich habe sie nicht vergessen, ich denke quasi an niemand anderen. Es ist jetzt nur so, dass wir in der letzten Woche auch Betriebsruhe hatten und also müsste jeden Tag kommen. Also quasi die letzte Woche von Ende November bis fast schon Mitte Januar. Inzwischen haben wir März und ich habe von Schneckenbergers nichts gehört. Und dann dachte ich mir, ist ja ein Bürstner Wohnwagen. Und Bürstner ist eine Firma, die sitzen in Kehl und haben dort auch ein Kundenservice-Center. Vielleicht reparieren die ja auch selbst. Und nachdem ich ja bei Schneckenbergers mit der Beantwortung von E-Mails so meine Erfahrung hatte, bin ich einfach während der Öffnungszeiten dort mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren und habe am Schalter gefragt, wie es denn aussieht, ob die sowas machen. Und da hieß es ja, grundsätzlich schon. Bei den älteren Fahrzeugen, da wissen sie jetzt auch nicht genau, was da alles im Haus gemacht werden kann und was nicht. Ich möchte doch bitte einfach mal eine E-Mail mit der genauen Beschreibung, was ich habe und was ich will, an die und die Adresse schicken. Und das habe ich getan und bekam bereits wenige Tage später eine Mail zurück mit der Bitte um einen Anruf. Und am Telefon klang das alles schon mal ganz gut. Also man konnte mir natürlich nicht versprechen, dass wirklich alle Ersatzteile noch vorrätig und lieferbar sind. Aber man wolle sich's auf jeden Fall gerne mal anschauen und sei eigentlich sehr zuversichtlich. Allerdings wird es wohl vor April nichts werden. Aber damit habe ich ehrlich gesagt auch gerechnet. Denn es sind ja nur noch gut 2 Wochen bis zu meinem Urlaub und dass das da vorher nicht mehr klappt, das war mir fast klar. Aber ich bin da auf jeden Fall deutlich zuversichtlicher als bei dem anderen Betrieb. Ich werde sicherlich berichten. Ja, und damit seid ihr schon wieder auf dem neuesten Stand und ich bin schon wieder halber zu Hause. Daher soll die Fahrt für euch an dieser Stelle enden. Wie immer sage ich danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.